Sie haben dieses Buch gekauft und hören die CD, weil Sie entweder einen Burnout haben oder eben genau diesen verhindern wollen. Nun, wie kommt es zu einem Burnout? Für mich sind Burnout und Depressionen das Gleiche. Bei Burnout ist man genauso müde, fertig, geschwächt, traurig, fühlt sich alleine und hilflos wie bei Depressionen. Ich arbeite seit über 20 Jahren in diesem Bereich und früher war es einfach normal und an der Tagesordnung, dass Menschen mit Depressionen kamen. Heute wird es meistens als Burnout bezeichnet. Nun ist verständlicherweise, klingt es gesellschaftsfähiger, ist aber genau das Gleiche. Bei Depressionen denken die Menschen immer, sie sind eben psychisch krank, es ist nicht in Ordnung, wobei Depressionen nichts anderes sind wie einfache Erschöpfungserscheinungen. Bei Burnout ist es genau das Gleiche. Nur bei Burnout glaubt man, dann man hat zu viel gearbeitet, ist ja alles in Ordnung, man war ja fleißig und Burnout klingt einfach gesellschaftsfähiger. Nun, um ein Burnout zu bekommen, muss man genauso psychisch gestört sein wie bei einer Depression. Eine psychische Störung ist völlig normal, das kann jeder erleben, das erleben wir auch permanent. Psychische Störungen sind also wie gesagt völlig normal. Diese Störungen treten auf, wenn wir nicht verstanden haben oder gelernt haben, wie grundsätzlich wir bzw. auch unsere Psyche funktionieren. Sämtliche Denkvorgänge, die Prozesse des Fühlens, all das ist aufgebaut auf unserer Psyche. Haben wir die Psyche kennengelernt und haben verstanden, dass das wie ein Zentralcomputer ist und uns helfen und unterstützen möchte, ein glückliches, gesundes, sicheres Leben zu führen, würde jeder sagen, ja, meine Psyche ist im Moment gestört und ich bringe das in Ordnung. So wie ich es bei meinem DVD-Player, Fernseher, Auto auch machen würde. Da ist es ja legitim, nachzuschauen. Auch bei einem Computer ist es legitim, wenn man sich nicht auskennt, diesen durch einen Fachmann reparieren zu lassen. Bekommt ein Mensch Depressionen oder ein Burnout, denkt er, ist psychisch gestört oder nicht in Ordnung, dann scheint es nicht so in Ordnung zu sein, dass man da einen Fachmann zu Rate zieht. Die meisten Menschen denken, sie können dann das Problem selbst lösen. Und das ist nicht möglich. Denn Einstein hat schon richtig erkannt, man kann ein Problem nicht auf der Ebene lösen, auf dem es entstanden ist. Und die Psyche ist das Problem, unser Denken ist das Problem. Wie kann ich das damit lösen? Völlig unmöglich. Deswegen ist es sinnvoll, sich klarzumachen, wenn ich ein psychisches Problem habe, dann brauche ich auch professionelle Hilfe. Was braucht es jetzt nun, um einen Burnout zu bekommen? Burnout heißt ausbrennen. To burn out. Man brennt aus. Der Mensch ist völlig überfordert durch seine vielen Gedanken, die Schlaflosigkeit, die ständige Überforderung, sodass er einfach nicht mehr kann. Er bricht zusammen, er brennt sozusagen aus. Übertragen wir das Bild mal in eine Metapher, in ein tatsächliches Bild. Stellen Sie sich also vor, Sie sitzen in Ihrem Wohnzimmer und Sie bemerken, dass es komisch riecht. Nun, was würde man dann tun? Normalerweise würde man hinschauen und sofort versuchen rauszufinden, was ist da los? Irgendwas stimmt ja nicht. Um Gottes Willen, ich muss aufpassen, sonst brennt es womöglich gleich. Der Mensch macht es aber nicht, weil er spürt, und es ist dieser Geruch, dieses Schmoren oder was auch immer das sein mag, ist ein Gefühl, jetzt wieder übertragen, in unserem Körper. Wir fühlen uns unwohl, unsicher, unruhig und machen nichts. Wenn ich jetzt im Wohnzimmer sitze, ich spüre oder ich rieche, da stimmt was nicht und ich nehme es einfach nicht ernst, das ist wie wenn ich körperliche Symptome nicht ernst nehme. Nun, wenn ich feststelle, dass da eine kleine Stichflamme entsteht, würde ich normalerweise hingucken, weil ich sehe, da fängt es jetzt an zu brennen. Ich würde wieder, wenn ich nicht ganz, leichtsinnig bin, sofort hingehen und es löschen im Wohnzimmer oder wo auch immer. Im Körper wird der Mensch, wenn die Flammen anfangen zu lodern, die Nervosität wird immer stärker, die Gedanken werden immer intensiver, man kann bereits nicht mehr richtig schlafen, man ist sehr genervt und gereizt. Was macht man? Man schaut Fernsehen, man treibt Sport, man arbeitet mehr. Alles Drogen, die dazu dienen sollen, um diese Gefühle, diese innere Unruhe, diese ständigen Gedanken und die Unsicherheit zu unterdrücken. Wenn man nun wieder im Wohnzimmer sitzt und sieht und es übersehen würde und dann werden die Flammen immer höher, es wird immer wärmer, man wird ein bisschen zur Seite rücken, weil es ist jetzt sehr unangenehm in der Hitze zu sitzen und man macht wieder nichts, Man geht dann einfach ins Wohnzimmer oder ins andere Zimmer in der Hoffnung, dass es dort besser wird. Ja, ist ein bisschen kühler vielleicht im anderen Zimmer, aber das Wohnzimmer brennt bereits. Jetzt wird auch das andere Zimmer sehr schnell von den Flammen erreicht, also verlässt man das Haus. Wieder auf den Mensch übertragen, die Symptome werden immer stärker, man kriegt Kopfschmerzen, man hat vielleicht Magenprobleme, Darmprobleme, sind die lodernden Flammen, man macht wieder nichts. Man geht vielleicht zum Arzt, lässt sich ein Medikament geben, um das zu unterdrücken. Im Wohnzimmer wäre das ja eine neue Lektüre, ich schaue ihn einfach ein neues Buch oder mache einen neuen Film in den Videorekorder oder DVD-Player, damit ich vielleicht noch mehr abgelenkt werde. Aber irgendwann kann ich mich nicht mehr ablenken. Irgendwann ist das Gebäude abgebrannt, so wie mein Körper durch ständiges Übersehen, Überhören, Überfühlen, einfach durch Ignoranz, ja, an die Wand gefahren wird. Wenn mein Haus nun abgebrannt wäre und die Feuerwehr kommt oder die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die mich fragen würden, was ist denn passiert? Naja, es roch ein bisschen komisch, die Flammen waren auch ein bisschen hell. Ich habe dann den Fernseher ein bisschen heller gedreht und mich weggedreht. Dann bin ich raus, als es mir zu warm wurde. Und als es dann richtig heftig warm wurde, habe ich mein Buch genommen, mich draußen hingesetzt. Und als ich dann fast keine Luft mehr bekommen habe, weil auch die Flammen und der Rauch draußen schon um sich gegriffen haben, habe ich dann halt doch mal die Feuerwehr angerufen. Jeder Feuerwehrmann oder Polizist würde fragen, sind Sie noch ganz dicht? Sie haben das alles übersehen? Aber dafür zahlt die Versicherung sicherlich nichts. Sie müssen eher noch froh sein, wenn Sie keine Anzeige kriegen wegen unterlassener Hilfeleistung. Und so ist es in unserem Körper. Normalerweise müsste man uns anzeigen für unterlassene Hilfeleistung, weil wir nicht mitbekommen haben oder ernst genommen haben, dass der Körper schwer unter Körperverletzung leidet. Dieses ständige Arbeiten, all das und vielleicht auch der ständige Sport, was wir getrieben haben, um die Unruhe loszuwerden, ist und war Körperverletzung. Und durch das Nichtreagieren unterlassene Hilfeleistung. Ein Mensch, der ein Burnout bekommt oder Depressionen hat, viele Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte alles, was man übersehen, überhören und überfühlen kann, eben übersehen, überhört und überfühlt. Warum ist das so? Wir haben entweder nicht gelernt, die Gefühle wahrzunehmen oder es wieder verlernen müssen. Grundsätzlich kommen wir egozentriert auf die Welt, das heißt, wir kümmern uns sehr stark um uns, weil unsere ständigen unbewussten Ängste uns daran erinnern, dass wir ohne die Hilfe da draußen nicht überlebensfähig sind. Ein Säugling schreit wegen jedem bisschen, weil dieser Säugling permanent Angst hat. Und der Reflex zu schreien ist ein gesunder Reflex, weil der Organismus des Kindes dann eben auf sich aufmerksam machen möchte, mitteilen möchte, dass da was nicht stimmt und dass die Mutter eben kommen soll oder wer auch immer. Nun kommt die Mutter nicht, weil sie überfordert ist, traurig ist, sich vielleicht für das Kind nicht interessiert, viel arbeitet oder Stress hat, wird der Organismus des Kindes automatisch in Alarmzustand versetzt. Das sind unbewusste Reflexe, die ständig laufen. Immer wenn der Organismus sich bedroht fühlt, und das wird der Organismus in der frühen Kindheit sich ständig fühlen, wird er eben signalisieren, kommt jemand, löst es relativ zeitnah durch Annahme, durch eben Unterstützung, dann lernt der Organismus, es ist alles in Ordnung. Passiert es nicht, weil die Eltern nicht dazu in der Lage sind, überfordert sind, und dabei geht es jetzt nicht um Schuldzuweisung, dass diese Dinge passieren eben, wird unser Organismus automatisch zumachen. Er hat Todesangst, dass er es nicht überleben wird und wird, um sich zu schützen, diese Gefühle abspeichern und unterdrücken und wird sich schwören oder vornehmen, auf keinen Fall mehr Gefühle zu zeigen, weil Gefühle fühlen, wenn sie nicht angenommen werden, einfach ja stärker werden und nicht aushaltbar sind. Und wenn wir nicht lernen, unsere Gefühle ernst zu nehmen, und es wird uns leider sehr früh oft abtrainiert, indem die Eltern eben nicht mehr da sind oder gar nie da waren. Oder wir Sätze hören müssen wie, reiß dich doch mal zusammen, stell dich nicht so an, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und so weiter. Weil Kinder dann, wenn sie nerven, halt eben für die Eltern nervig und unbequem sind. Wenn ein Kind durchs Wohnzimmer rennt und laut schreit, weil es fröhlich ist und spielen möchte und lebendig ist, kann es sein, dass die Eltern sagen, Mensch, mach doch nicht so ein Theater hier. Papa schläft, Oma schläft oder du bist einfach zu laut. Das Kind hört automatisch, ich bin so, wie ich jetzt bin, nicht in Ordnung. Würden die Eltern oder wer auch immer sagen, komm mal her, total klasse, wie laut du hier rumschreien kannst, hast eine richtig tolle Stimme, lass uns das draußen machen. weil Papa schläft gerade. Diese laute Stimme würde Papa jetzt beim Schlafen stören. Aber die ist total klasse. Lass uns das draußen ausprobieren, würde ich sogar gern von dir lernen. Dann hört das Kind, dass es grundsätzlich in Ordnung ist, auch die Stimme in Ordnung ist, dass die Mama das vielleicht sogar lernen möchte, wenn es die Mama sagen würde. Nur im Moment geht es in diesem Raum, ist diese Lautstärke der Stimme gerade nicht, ja, gefordert oder nicht gut. Sonst lernt das Kind grundsätzlich, und es versteht überhaupt nicht, was es bedeutet, es ist so, wie es ist, nicht in Ordnung. Es kann nicht unterscheiden. Und sehr oft werden eben den Kindern Dinge so beigebracht, und da die das sowieso nicht verstehen können, glauben sie immer von vornherein, sie sind nicht in Ordnung. Und da sie es nicht verstehen können, was nicht in Ordnung ist, was da nicht stimmt, wird der Organismus einfach generalisieren, also verallgemeinern. Ich bin so, ich bin nicht in Ordnung und ich muss einfach aufpassen, was ich mache. Am besten ich mache gar nichts, weil sonst tut es nur weh. Wenn wir also nicht lernen oder gelernt haben oder verlernen mussten, unsere Gefühle zu zeigen, ist es völlig normal, dass wir im späteren, im Jugendlichen wie auch im Erwachsenenalter einfach nicht auf unsere körperlichen Signale achten. Wir haben gelernt, sie zu überhören. Wird man unruhig, müde, kann nicht schlafen, hat ständigen Stress vielleicht in der Firma mit dem Partner oder der Partnerin, dann ist das nicht das Problem. Das Problem ist immer, dass wenn wir uns unwohl fühlen, eben uns unwohl fühlen. Wir Menschen werden immer nur ein einziges Problem haben. Und das sind unsere Gefühle. Nicht das, was sie sehen, ist wichtig oder was sie hören, sondern was daraus resultiert, und zwar an Gefühlen. Wenn sie ein Bild sehen, das ihnen nichts bedeutet, also ihre Partnerin oder Partner, der komisch guckt, ja, kein Problem. Dann guckt er oder sie komisch. Löst es aber komische Gefühle aus? Dann deshalb, weil unterhalb unserer Bewusstseinsschwelle im Unterbewusstsein abgespeichert ist, wenn der oder die komisch guckt, stimmt was nicht. Und wenn was nicht stimmt, dann ist was nicht in Ordnung. Und wenn ich womöglich der Auslöser bin, ich bin nicht in Ordnung, es wird ja wegen mir so geguckt, oh, dann werde ich vielleicht nicht mehr respektiert, geliebt, versorgt und dann werde ich sterben. So denkt unser Organismus oder fühlt er. Wenn wir unseren Verstand gebrauchen könnten, das ist relativ selten der Fall, wüssten wir, diese Gefühle im Körper machen jetzt keinen Sinn. Wenn mein Chef komisch guckt, meine Frau komisch guckt, mein Mann komisch guckt oder irgendjemand oder vielleicht auch was Komisches sagt, dann macht es keinen Sinn, dass der Körper so reagiert, wie er immer reagiert. Und er reagiert eben auf einer Reptilienebene, auf einer sehr instinktiven Ebene, auf der abgespeichert ist, wenn da draußen was nicht stimmt, heißt es, ich bin nicht in Ordnung. Wenn ich nicht in Ordnung bin, werde ich nicht versorgt. Und wenn ich nicht versorgt werde, auch geliebt werde und so versorgt werde, werde ich sterben. Normalerweise müsste ein Mensch, der sich auskennt und richtig unterrichtet wurde in der früheren Vergangenheit, sofort hell wachsam werden und sich fragen, wieso kriege ich jetzt einen beschleunigten Puls? Wieso habe ich einen Schweißausbruch? Wieso habe ich so eine komische Unruhe in meinem Magen oder in meinem Bauch? Das macht doch jetzt gerade gar keinen Sinn. Man müsste die Augen weiter öffnen vielleicht, nach draußen gucken. Ist da ein Tsunami? Nö, in unserer Gegend eh nicht möglich. Ist da ein Erdbeben? Nö. Krieg? Nein. Es brennt nirgends. Es macht keinen Sinn, dass mein Körper sich jetzt so fühlt. Ich stehe auch nicht auf Zuggleisen und es kommt gerade in Zug. Dann würden diese Gefühle Sinn machen, weil dann sind wir in unmittelbarer Gefahr und müssten uns in Sicherheit bringen. Diese Gefühle, die wir in der Regel aber fühlen, ausgelöst durch eine komische Aussage, durch einen Angriff oder eine ironische Bemerkung oder Streit, diese Gefühle machen definitiv keinen Sinn, weil sie immer signalisieren wollen, du wirst, wenn du nicht aufpasst, gleich sterben. Wir selber wissen, dass es nicht stimmt. Nur wenn wir unseren Verstand nicht gebrauchen können, können wir nicht dahinter schauen und sagen, was ist denn jetzt gerade los? Wieso reagiert mein Körper jetzt mit Todesangst? Macht keinen Sinn. Also werde ich mich schleunigst um meinen Körper kümmern, ihm mitteilen und auch dem darin enthaltenen inneren Kind, wenn man so möchte, auf jeden Fall meinem autonomen Nervensystem zeigen, ich bin jetzt da, es macht wirklich keinen Sinn, es ist keine Gefahr im Verzug, es ist nichts wirklich da. Also atme ich mal tief durch, lehne mich vielleicht mal kurz zurück und mache meinem Körper dadurch klar, ja, der Captain ist auf der Brücke, er übernimmt das Kommando, indem er in die Atmung eingreift und dem Körper signalisiert, du kannst dich beruhigen, ich atme jetzt, Du musst nicht weiter hektisch und panisch atmen, sonst wird das Ganze noch schlimmer. Dann schaltet der Verstand noch mehr oder schneller ab. Wenn wir das tun würden, dann würde unser Körper sich beruhigen. Da das in der Regel nicht möglich ist, weil wenn die Energien sehr schnell ansteigen, der Stress im Körper schaltet eben unser Denkhirn ab. Wir kriegen nicht mehr wirklich alles geregelt, beziehungsweise fast gar nichts mehr. Und dann fangen wir an zu fliehen. Und fliehen bedeutet entweder lesen, Fernsehschauen, Sport treiben, ständiges Quatschen, ständiges Danachdenken müssen oder was auch immer. Das sind immer Reaktionen, um dieses komische Gefühl loszuwerden, was wir allerdings nicht schaffen. Es wird nur noch schlimmer, weil wir werden es damit nicht los. Wir werden es nur unterdrücken und dann wird der Körper noch panischer. Und dann führt es durchaus zu Panikattacken oder über kurz oder lang zu einem Burnout oder Depression, weil es dadurch niemals gelöst wird. Dieses Gefühl bleibt weiterhin unterdrückt. Weil wenn der Körper Stress hat und sich lebensbedroht fühlt, dann sollte jemand anwesend sein, nämlich unser Verstand, der ihm mitteilt, es ist alles in Ordnung, es ist nicht wirklich relevant, das sind alte Dinge, die auftauchen, die lösen wir jetzt endlich mal, dass es auch mal aufhört. Wenn wir diese Gefühle, diese negativen Gefühle in unserem Körper mal wirklich nach außen bringen als Bild, es ist ein Kind im Kinderzimmer, das schreit, dann wäre es sinnvoll, wenn die Mutter relativ zügig ins Kinderzimmer geht und das Kind auf den Arm nimmt, rausfindet, was es hat, was es für ein Bedürfnis hat und dann ist Ruhe. Wir machen das aber nicht so. Wenn das Kind im Kinderzimmer schreit, braucht es Hilfe. Wenn jetzt die Mutter im Wohnzimmer auch noch schreit, naja, dann können Sie sich vorstellen, wie sich das Kind fühlt. Es ist niemand da. Das Kind spürt deutlich, dass die Mutter, die für Sicherheit zuständig wäre, auch noch ein Problem hat. Dann kollabiert das Kind ja noch mehr, es hat ja noch mehr Angst. Das Kind braucht die Sicherheit, dass da jemand kommt und dafür sorgt, dass alles in Ordnung kommt. Und das bräuchte unser autonomes Nervensystem auch. Unser Körper braucht in dem Moment, wo er Stress hat, jemand, der anwesend ist, das ist unser Verstand, der sagt, ich schau mal, ob da wirklich Gefahr im Verzug ist, dann kümmern wir uns drum und wenn es brennt, rennen wir weg, wenn uns jemand angreifen wird auch. Und wenn nicht, dann laufen wir eben nicht weg. Weil wenn Sie weglaufen und sich in Drogen verstricken, wie Fernsehschauen, Lesen und so weiter, dann muss der Körper ja davon ausgehen, wenn Sie schon weglaufen, also Ihr Verstand, ja dann muss es ja gefährlich sein. Und dann hat er ja noch mehr Angst, dass es nächste Mal wieder passieren könnte und Sie es vielleicht nicht rechtzeitig merken. Wie wollen Sie jemanden davon überzeugen, also Ihren Körper, Ihr Unterbewusstsein oder Ihr inneres Kind, dass wirklich keine Gefahr mehr im Verzug ist und es vorbei ist, wenn Sie ständig drauf reinfallen und dem Körper eher das Gegenteil beweisen? Dann wird er immer mehr Angst bekommen, immer mehr tun wollen, um diese Angst zu unterdrücken. Die Drogenerfahrungen werden immer stärker, immer länger. Man wird sich immer mehr intensiver versuchen, davon abzulenken. Und dann kann das natürlich nichts werden. Und dann bricht das System irgendwann zusammen, weil der Körper es nicht mehr aushalten kann. Also wenn man kein Burnout, Depression oder sonst was haben möchte, auch schwere Krankheiten, die daraus resultieren, dann wäre es sinnvoll zu verstehen, dass wir, wenn wir glücklich und gesund alt werden wollen und auch kein Burnout haben wollen oder mehr haben wollen, uns klar machen müssen, es geht darum, wie können wir unseren Organismus davon überzeugen, dass das, was er früher erfahren und abgespeichert hat, nicht mehr relevant ist. Das kann aber nur lernen, wenn Sie es ihm beweisen. Und das können wirklich nur Sie. Und wie im Buch beschrieben, sämtliche Glaubenssätze, Werte, Überzeugungen, Wünsche, Ziele sind alle aus der Vergangenheit. Die wurden in der Vergangenheit kreiert. Wenn Sie die nicht lösen, klären, neu überprüfen und eben eventuell auch verändern, dann wird es nie aufhören. Und da müssen Sie ja nicht wirklich an Ihren Glaubenssätzen aktiv was verändern, deswegen die ganzen Ideen, dass man daran was ändern sollte, also einen neuen Glaubenssatz kreieren, ich bin toll, ich bin reich, ich bin wichtig, das bringt nichts, weil da möchte ich einen Glaubenssatz mit dem anderen ersetzen und das funktioniert gar nie. Weil der alte Glaubenssatz, der viele Jahrzehnte alt ist und unterbewusst läuft, ich bin nichts wert, das Leben ist hart oder was auch immer, soll dann von einem neuen Glaubenssatz, ich bin in Ordnung oder das Leben ist leicht, überdeckt werden. Das funktioniert gar nie. Das gibt eher konfligierende Glaubenssätze. Das heißt, der neue Glaubenssatz gerät in Konflikt mit einem alten. Und der alte ist viel etablierter, viel länger schon da. Der wird immer gewinnen. Vor allen Dingen haben wir durch diese Glaubenssätze, Werte und so weiter eine Persönlichkeit kreiert, die uns ein Leben vorgaukelt. Die können wir nicht einfach loswerden, die alte Persönlichkeit. Deswegen nützt es nie was, wenn man versucht, sich neu was Neues auszudenken. Es nützt nur dann was, wenn ich versuche, die alte Persönlichkeit kennen, annehmen und heilen zu lernen, dass ich dann schauen kann, was ist außerhalb denn jetzt noch da, was bleibt übrig und worauf kann ich aufbauen. Das bedeutet aber, die Sache ernst zu nehmen, zu heilen und nicht zu ignorieren oder zu leugnen oder gar zu überdecken. Und das alles ist möglich. Und das können Sie in dem Buch deutlich nachlesen, mit den Übungen in die richtige Richtung bringen. Und dann werden Sie ein glückliches, ja, schönes und zufriedenes Leben führen können. Ein Leben. Bisher war es sicherlich ein Versuch zu überleben, der, wenn Sie das Buch hören, offensichtlich funktioniert hat. Sie leben noch, aber zu einem verdammt hohen Preis. Wenn Sie also ein glückliches Leben führen wollen, gesund vor allen Dingen, dann versuchen Sie zu verstehen, dass Sie alles, was Sie brauchen, in sich tragen. Es ist nur überdeckt. Wir kommen auf die Welt einerseits mit dem Wissen natürlich, dass wir ohne die Hilfe da draußen erstmal nicht überlebensfähig sind, andererseits auch mit dem Wissen, dass in uns alles steckt, was wir brauchen, um die Freude zu empfangen oder zu erleben. Die ganze Freude und Leichtigkeit, die ein Wesen am Anfang noch in sich trägt, wird überdeckt durch Schwere, durch Trauer, durch traumatische Erfahrungen, die wir alle erlebt haben. Es gibt keinen Mensch, der nicht irgendwelche traumatischen Erfahrungen erlebt hat. Das ist unmöglich. Das gibt es nicht. Wichtig ist nur zu verstehen, wenn wir wieder an diesen göttlichen Funken oder an diese Leichtigkeit rankommen wollen, müssen wir all das, was es eben überdeckt, die Glaubenssätze, Werte, die schwierigen Situationen unseres Lebens langsam ab- oder aufdecken, dass wir immer näher kommen. Wie so eine Zwiebel, Schale für Schale abschälen und dann kommen sie ihrem wahren Kern immer näher. Und glauben Sie mir, es lohnt sich. In ihnen steckt was absolut Einmaliges und Schönes. Vielleicht haben Sie es hin und wieder schon vermutet oder erfahren. Um da ranzukommen, haben Sie alles, was Sie brauchen. Sie müssen nur beginnen, damit anzufangen oder weiterzumachen, all den Wahnsinn und die Schwierigkeiten, die in unserem Unterbewusstsein abgespeichert sind, langsam aber sicher zu lösen. Und dazu dienen Ihnen diese Übungen, die Erfahrungen, die Sie durch diese Übung, durch dieses Buch machen können. Sollten Sie nicht weiterkommen oder Hilfe benötigen, wie ich auch beschrieben habe, sind wir, meine Frau und ich, sehr gerne für Sie da. Wir arbeiten schon, ich seit über 20 Jahren, meine Frau seit über 10 Jahren in diesem Bereich und haben genau diesbezüglich sehr, sehr, sehr viel Erfahrung. Es gibt Workshops, es gibt Einzelarbeit, es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie, wenn Sie nicht weiterkommen, weitere Hilfe und Unterstützung erhalten können. Sie können mit dem Buch ganz, ganz, ganz viel bewegen. Es kann nur sein, dass Sie feststellen, entweder Sie kriegen es erst gar nicht hin, das heißt, die Schutzprogramme sind schon so stark, dass Sie da gar nicht drankommen an Ihre Gefühle und dadurch an die Muster darunter. Oder dass Sie feststellen, es geht bedingt und dann werden Sie ständig von Ihrem Gehirn, also von Ihrem Ego, das ist dieser Teil, der ständig denkt, abgelenkt. Ja, dann braucht es einfach Hilfe von außen, weil der Körper zu sehr Angst hat, sich zu öffnen. Nicht, weil er sich nicht auskennt, sondern weil er denkt, um Gottes Willen, was kommt da noch alles raus? Was da also wirklich tatsächlich rauskommen würde, wenn Sie an sich arbeiten, ist Ihre Einzigartigkeit und Persönlichkeit. Also legen Sie los. Es lohnt sich.